Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Alte, Menschen mit Vorerkrankungen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn es denn einen zugelassenen Impfstoff gibt. In Berlin laufen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung unterdessen die Vorbereitungen für größere Impfaktionen. Es berichtet Nina Amin aus unserer landespolitischen Redaktion.
Die Arbeitsteilung sei klar, meint Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz. Der Bund kauft den Impfstoff ein und sorgt dafür, dass er dem Land Berlin geliefert wird. Berlin organisiert dann die Impfungen, zunächst für besonders gefährdete Personen.
Was in der ersten Phase damit verbunden sein wird, Impfzentren zu errichten, in denen das passiert, während dann später im Jahr 2021 im weiteren Jahresverlauf dann auch der niedergelassene Bereich, also die ganz normale Regelstruktur, gesucht werden kann.
Zunächst geht es aber darum, geeignete Lagerorte für die Impfdosen zu finden. Das sei eine große Herausforderung, so Matz. Der potenzielle Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Aus der Gesundheitsverwaltung heißt es, man werde dem Bund einen ausreichend großen und zentralen Lagerort nennen. Dafür gäbe es in Berlin einige derzeit leerstehende Gebäude. Mehr könne aus Sicherheitsgründen nicht zu dem anvisierten Ort gesagt werden. Weitere bis zu 6 Standorte, an denen man sich impfen lassen kann, würden später genannt. Für den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU, Tim Christopher Zehlen, fehlt dem rot-rot-grünen Senat ein richtiges Impfkonzept.
Eine Impfung findet normalerweise bei einem Arzt statt, unter Fachaufsicht. Es soll auch erfasst werden, wer geimpft wird. Also das sind ja eigentlich eine ganze Menge an Dingen, die noch zu organisieren sind.
Dafür brauche es so schnell wie möglich Fachpersonal, das derzeit an allen Ecken und Enden fehlt. Auch weil der Senat zu lange untätig war, kritisiert Zehlen. Wolfgang Albers, linken Abgeordneter und selbst Mediziner, hält es für richtig, Arztpraxen früh für Impfungen mit einzubeziehen. Impfzentren könnten zu Menschenansammlungen führen. In Corona-Zeiten sollte das tunlichst vermieden werden.
Ich befürchte aber, dass es einen ziemlichen Run auf diese Stellen geben kann, der dann wahrscheinlich organisatorisch schwer zu bewältigen sein wird.
Gesundheitsstaatssekretär Matz rechnet anfangs mit Engpässen beim Impfstoff. Ältere, medizinisches Fachpersonal und Menschen mit Vorerkrankungen gäbe es viele in der Stadt.
Diese Gruppen sind mutmaßlich, wenn man sie zusammenzählt, in Berlin relativ zahlreich und möglicherweise auch zahlreicher als die Anzahl der in der ersten Phase zur Verfügung stehenden Impfdosen.
Allerdings, so Matz, gäbe es bei der Planung noch eine weitere Unbekannte, mit der man rechnen müsse. Die Impfung sei freiwillig. Noch wisse niemand, wie viele Menschen sich letztendlich wirklich impfen lassen.
Das war der Bericht von Nina Amin und wir bleiben beim Thema, gehen nach Brandenburg. Das Land macht Tempo bei der Vorbereitung für die Impfung gegen Covid-19. Der Zentraldienst der Brandenburger Polizei hat das Vergabeverfahren gestartet, um Kühlzellen für Transport und Lagerung von Impfstoff zu beschaffen. Nach Recherchen von Antenne Brandenburg wird es eine zentrale Anlaufstelle zur Lagerung des hoffentlich bald einsetzbaren und zugelassenen Impfstoffs geben. Mehr dazu von Thorsten Südow aus Potsdam.
Jetzt Impfzentren aufzubauen, ist eine große logistische Herausforderung und kostenaufwendig, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am Nachmittag. Weil der Impfstoff eine Kühlung zwischen minus 60 und minus 80 Grad Celsius erfordert, werde es voraussichtlich zentrale Impfpunkte im Land Brandenburg geben.
Also wir bereiten uns jetzt darauf vor, dass wir an zentralen Impfzentren erstmal impfen und später, wenn auch weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen, wird das selbstverständlich dann in die Regelversorgung übergehen.
Mit der Kassenärztlichen Vereinigung und weiteren Partnern soll in Brandenburg zeitnah verabredet werden, wo in Brandenburg genau Impfstandorte errichtet werden. Ob in allen 14 Landkreisen und 4 kreisfreien Städten, ist nicht klar. Im Rahmen der Ausschreibung für den Ankauf von Kühltechnik für die Covid-19-Impfstoffe ist ein Zeitraum von mehreren Wochen vorgesehen. Ab wann zugelassene Anti-Covid-19-Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist noch unklar. Experten gehen vom ersten Quartal des nächsten Jahres aus. Eine Pflicht zum Impfen besteht nicht.
Das waren Infos von Thorsten Südow. Die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass sich einige gesellschaftliche Probleme verschlimmert haben. Gewalt gegen Frauen gehört dazu. Durch den Lockdown im Frühjahr konnten viele zunächst nicht vor ihren gewalttätigen Partnern fliehen. Wer es doch konnte, den mussten Mitarbeiterinnen zum Teil an den Türen der überfüllten Frauenhäuser abweisen. Am Wochenende nun hat die Gesundheitsverwaltung angekündigt, dass es bis Ende des Jahres ein 7. Frauenhaus in Berlin geben soll. Die Infos dazu hat Birgit Radatz.
Die Fakten, die Saskia Etzold, Leiterin der Charité-Gewaltambulanz, Anfang Juli bekannt geben musste, ließen viele aufhorchen. Nach einer anfänglichen Phase im Frühjahr, in der Lockdown-bedingt kaum Frauen in die Ambulanz gekommen waren, um sich nach einer häuslichen Gewalterfahrung untersuchen und beraten zu lassen, nahm die Zahl kurz nach den Lockerungen wieder erschreckend zu.
Während sonst ungefähr die Hälfte unserer Fälle ohne Anzeige zu uns kam und teilweise eher mit leichteren Verletzungen, haben wir diese Person überhaupt nicht mehr gesehen. Wir hatten eine Anzeigenquote von über 90%. Wir hatten schwerste Verletzungen. In fast allen Fällen spielten Brüche eine Rolle oder eine Gewalt gegen den Hals.
Wer gar nicht mehr nach Hause zurück kann oder will, für den gibt es in Berlin 6 Frauenhäuser. Ende des Jahres soll ein 7. hinzukommen, verkündete Staatssekretärin Barbara König nun im Gesundheitsausschuss.
Wir werden eine Notunterkunft, die wir aufgebaut haben, umwandeln in ein reguläres Frauenhaus, und zwar dieses Jahr noch mit 55 Plätzen. Diese Notunterkunft hat den Vorteil, dass sie räumlich und auch personell jetzt schon in der Lage ist, 24/7 Frauen zu betreuen mit qualifiziertem Personal.
Christine Fischer von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, kurz BIG, findet es erst einmal gut, dass die Plätze ausgebaut werden. Die sogenannte Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sieht jedoch vor, dass pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner ein Familienplatz für eine Frau und mindestens ein Kind vorgehalten werden muss.
Da sind wir noch von weit entfernt. Also wir haben jetzt aktuell, wenn ich schon das 7. Frauenhaus dazu rechne, haben wir 390 Plätze. Wenn man doll rundet, kommt man bei der Istanbul-Konvention auf 900 Schutzplätze für Frauen und Kinder, und da sind wir schon noch ein bisschen von entfernt.
Zwar gäbe es noch andere Angebote, damit Frauen mit ihren Kindern nach einer Gewalterfahrung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen können, jedoch sind diese mit bürokratischen Hürden verbunden und deshalb nicht niedrigschwellig genug, befindet Fischer. Die Plätze allein seien sowieso nur der erste Schritt. Die Sozialarbeiterin fordert, auch beim Personal aufzustocken, bei neuen, aber auch bei bestehenden Frauenhäusern.
Der andere Teil ist eben, dass wir auch nach wie vor die Gewalt skandalisieren müssen und da auch aber die Täter in die Verantwortung nehmen müssen. Da geht es dann darum, Täterprogramme zu finanzieren und die auszubauen, sodass, wenn es zu häuslicher Gewalt kam und es entweder eine Einsicht beim Täter gibt oder auch eben eine Weisung per Gericht, der Täter auch die Möglichkeit hat, tatsächlich an einem Täterkurs teilzunehmen.
Bislang gibt es nur ein Programm in ganz Berlin, das Beratungen für Täter anbietet. 2 weitere Frauenhäuser sind allerdings schon für kommendes und für übernächstes Jahr in Planung.
Das war der Bericht von Birgit Radatz. Angeklagt sind der Ehemann, die Schwiegereltern und ein islamischer Geistlicher. Der Vorwurf, eine Teufelsaustreibung mit Todesfolge. Die 22-jährige Ehefrau war nicht schwanger geworden und deshalb wurde ihr mutmaßlich über Tage hin hochkonzentriertes Salzwasser eingeflößt. Es berichtet rbb-Gerichtsreporter Ulf Molling.
Als reißerische These bezeichnet der Verteidiger des Ehemannes der Gestorbenen den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass sowohl Ehemann als auch Schwiegereltern und der vermeintliche Hodja die Salzwasserkur eine Woche lang in der Tempelhofer Wohnung des jungen Ehepaares durchführten. Alle 4 Angeklagte kommen ursprünglich aus dem Libanon, leben aber bereits seit Jahrzehnten in Berlin. Die Eltern der 22-jährigen mutmaßlich an der Teufelsaustreibung Gestorbenen leben im Libanon und ihr Anwalt Roland Weber vertritt sie im Berliner Prozess, der 5 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter erst stattfindet. Ist ihre Tochter nun an der vorgeworfenen Teufelsaustreibung mittels Salzwasser gestorben oder an einer angeborenen Gerinnungsstörung des Blutes? In einer Woche werden die Feuerwehrmänner aussagen, die per Notruf in die Tempelhofer Wohnung des jungen Ehepaares gerufen wurden und letztlich nichts tun konnten für die junge Frau. Noch vor Weihnachten soll das Urteil darüber gesprochen werden, ob die 4 Angeklagten der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig sind.
Der 9. November ist ja in Deutschland ein historisch aufgeladener Tag. Nicht zuletzt fiel die Mauer 1989 an diesem Tag. Ein historisches Ereignis, das neben politischen Faktoren, dem Druck und dem Zusammenhalt der Bürgerrechtler und der Demonstranten in Ost-Berlin und anderen Städten der damaligen DDR zu danken ist. In diesem Jahr ist Gemeinschaft aus Anlass des Mauerfalljubiläums nicht möglich. Am Gedenkort Berliner Mauer wurde dennoch gedacht und Inforadio-Reporterin Uda Tischewski war dabei.
Zwischen den Segmenten der Hinterlandmauer an der Bernauer Straße stecken Reihen von roten, gelben und weißen Rosen. Lange schmale Kerzen brennen in sandgefüllten, rostfarbenen Metallkisten. Die Glocken vor der Kapelle der Versöhnung werden von Hand geläutet. Über die letzten 31 Jahre haben sich Traditionen entwickelt, um an den Mauerfall zu erinnern. Deren Hintergründe erläutert Professor Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer.
Die Gedenkstätte ist ja aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden. Also es waren, ich sag mal, Leute wie du und ich, und die haben irgendwann angefangen, diese symbolträchtige Geste zu machen mit Rosen, diese Mauer zu durchlöchern, zu zerstören.
Aber eines ist doch anders in diesem Jahr. Es fehlen die Menschen, die sonst am 9. November die Gedenkstätte besuchen. Politiker, aber auch Zeitzeugen, Vertreter von Opferverbänden, Angehörige von Menschen, die bei Fluchtversuchen an der Mauer starben. In diesem Jahr ist es ein Gedenken im kleinsten Rahmen. Allein mit dem Pfarrer der Kapelle der Versöhnung steckt Klausmeier Rosen in die Hinterlandmauer, entzündet Kerzen, läutet Glocken. Auch Thomas Jordners Kapelle, die vor genau 20 Jahren am 9. November 2000 eingeweiht wurde, musste auf eine Jubiläumsfeier verzichten.
Deswegen war auch das Glockenläuten mir jetzt so wichtig, weil es ist ein alter religiöser Ritus. Ein Glockenläuten war in allen Jahrhunderten immer etwas sehr Öffentliches. Und wenn ich erinnere, dass in der Gethsemane-Kirche die Glocken läuteten zu den Mahnwachen im September, Oktober, November 89, war das nicht nur ein Glockenläuten, sondern es war eine politische Botschaft.
Wie im Jahr 2020 üblich, melden sich die, die nicht anwesend sein können, mit einer Videobotschaft zu Wort. Für einen kurzen Zusammenschnitt, den die Stiftung Berliner Mauer am Gedenktag veröffentlicht, haben zahlreiche Akteure aus Politik und Verbänden Botschaften geschickt, die die Rolle der Menschen am 9. November in den Mittelpunkt stellen. Unter anderem der regierende Bürgermeister Michael Müller.
Gerade für Berlin sind mit dem 9. November 1989 unvergessliche Glücksmomente verbunden. Der Mauerfall war ein Triumph der Menschen, die in Ostdeutschland gewaltfrei und mutig für Freiheit, für Demokratie und für ein Ende der Teilung gekämpft hatten.
Die Pandemie, 31 Jahre nach dem Mauerfall, macht aus der Erinnerung an die unvergesslichen Glücksmomente ein Gedenken im allerkleinsten Kreis. Der 9. November erinnert daran, was Menschen gemeinsam schaffen können. Eine Botschaft, die gerade heute wieder gehört werden sollte.
Gedenken an den Fall der Mauer, das war der Bericht von Inforadio-Reporterin Oda Tüchewski. Und so weit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.